Von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich auch immer, hier etwas auf den Chemnitzer Linux-Tagen sagen zu dürfen. Es ist immer eine schöne, nette Veranstaltung, komme immer wieder gerne her. Aber ja, so viel erstmal, dann noch ein bisschen was vielleicht zu mir. Ich bin seit Geburt an blind und nutze jetzt das Internet seit etwa so, ja, jedes Jahr wird es irgendwie mal ein Jahr mehr, also dürfen es jetzt vielleicht schon so 6-7 Jahre sein. So genau ist das immer schwierig abzuschätzen. Und ja, jetzt heute geht es um barrierefreies Web, aber im Besonderen eigentlich um Web 2.0 Anwendungen. So barrierefreies Web, da gibt es ja ganz viele Bücher, Richtlinien, Kataloge. Und für den Bereich Web 2.0 gibt es leider fast noch gar nichts. Das ist sehr wenig. Und dieser Vortrag ist jetzt eigentlich ein bisschen theoretischer gehalten. Es gibt auch die ein oder andere das ein oder andere Beispiel sicherlich, aber an sich ist es ein bisschen theoretischer gehalten. Ich möchte jetzt auch hier nicht irgendwelche Paragraphen runterbeten und sagen, so müsst ihr das machen, dies und das zu berücksichtigen, sondern mein Ziel ist es eigentlich, prinzipiell erstmal zu sensibilisieren, zu sagen, wo liegen die Probleme, was könnte man umsetzen oder wie könnte man es besser machen, um eigentlich dann ein allgemeines Verständnis dazu zu schaffen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der jetzt sagt, also Richtlinie XY wurde nicht umgesetzt und deswegen ist das eine böse Internetpräsenz. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, ich nochmal ganz kurz vielleicht, weil das einfach ganz gut hierher passt und auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen präsent ist, haben wir einen Stand vom LinAccess-Team. Unser Ziel ist es einfach, Linux barrierefrei zu gestalten. Und dann würde ich auch bitten, wer dann danach noch Fragen hat, beziehungsweise so ein bisschen auch sich die Hardware angucken möchte, mal eine Braillezeile oder eine Sprachausgabe hören möchte, der kann dann zu dem Stand kommen, befindet sich neben dem Linux für Afrika Stand und dort kann man sich dann auch die Hardware so ein bisschen anschauen, denn das lässt hier die Zeit leider nicht zu. Und ja, wer da einfach mehr Interesse hat, kann daher kommen. Wir bieten dann auch Entwickler-Workshops für Softwareentwickler an, also wie man dann eine Software barrierefrei gestaltet. Also wer sich dafür interessiert, kann dann gerne zu dem Stand kommen und da können wir dann auch weitere Fragen klären. Ja, um was wird es heute gehen? Als erstes werde ich ein bisschen was zum Allgemeines sagen. Ja, und dann sieht man schon auch an den Themen, also zwei, drei Worte zu Wikis. Als Beispiel habe ich dann hier das Linux-Wiki genommen. Auf einer Linux-Veranstaltung macht es auch Sinn, ein Linux-Wiki zu benutzen und das kurz vielleicht was zu sagen zu. Dann auch sehr beliebt im Webdesign sind natürlich, und das kommt auch immer mehr, bei irgendwelchen Veranstaltungen werden dann tolle Google Maps eingeblendet oder eben das Open-Source-Derivat OpenStreetMap. Da habe ich dann eine Folie zu und werde da ein bisschen was zu sagen. Dann natürlich auch ein wesentlicher Teil im Web 2.0 sind die E-Learning-Plattformen. Gerade an Universitäten werden die oft eingesetzt und neu gestaltet und billig in Hongkong, China und sonst wo eingekauft. Und die Barrierefreiheit steht da, wenn überhaupt, auf der letzten Seite und eigentlich nur im Kleingedruckten. Also eigentlich weitgehend nicht vorhanden. Ja, und dann gehört natürlich auch Online-Chat dazu und dann habe ich bei Online-Games nochmal ein Beispiel genommen, nämlich ein Online-Schachspiel. Das hatte ich selber mal ausprobiert, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Es gibt sicherlich einige Spiele, die man da im Internet als Beispiel nehmen könnte, aber ich bin jetzt nicht so, was die Spiele betrifft, das ist nicht so ganz meine Szene und deswegen habe ich jetzt einfach mal ein Schachspiel rausgegriffen, um da ein paar Erfahrungen, die ich zumindest gesammelt habe, dazu zu sagen. Ja, und als Beispiel dann nochmal als komplexe Sache, wo dann alles unter einer Decke mehr oder weniger zusammengefasst ist, wo ich dann zukomme, ist eben StudiVZ. Das Portal ist sicherlich bei jedem bekannt und dieses Portal vereint natürlich alle möglichen Plattformen, sei es E-Mail und Foren und Interaktion eben mit anderen Benutzern, deswegen als Beispiel. Ja, jetzt zum Anfang, also was ich denke, was wichtig ist einfach, gerade jetzt für Web 2.0 Anwendungen, sollte sich schon der Entwickler überlegen, für wen ist überhaupt die Webpräsenz? Also, wer ist die Zielgruppe? Wen möchte ich überhaupt erreichen? Für wen mache ich das Ganze? Da kommen wir natürlich auch nochmal im Detail mehr drauf zurück, wenn wir auf OpenStreetMaps oder auf Google Maps zurückkommen. Es ist also schon wichtig, habe ich überhaupt eine Zielgruppe? Bringt das überhaupt demjenigen etwas, der eingeschränkt Internetseiten nur benutzen kann? Hilft es da einfach, bringt es dem was, dass der ein potenzieller Kunde für meine Internetpräsenz ist? Das, denke ich, ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Geschichte. Ja, dann würde ich ganz kurz hier nur darauf eingehen, was mir ganz wichtig ist. Also man sollte dann auch schon bei der Gestaltung von den Internetseiten die Möglichkeiten nutzen und möglichst weit ausreizen, die man hat, indem man Alttext benutzt bei Grafiken zum Beispiel, um die einfach zu beschriften. Denn ein Blinder zum Beispiel kann einfach die Grafiken nicht sehen. Und dann macht es natürlich Sinn, ein Alttext zu setzen, damit die entsprechend beschriftet werden. Das sind aber jetzt Dinge, einiges waren bestimmt letztes Jahr auch schon mal hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen, da habe ich auch einen Vortrag zu barrierefreiem Webdesign gehalten, aber eben nicht auf 2.0 und habe dann dieses Ganze erläutert. Ich glaube, der Vortrag wird sicherlich auch irgendwie in den Archivseiten vom Chemnitzer Linux-Tag zu finden sein. Die Folien hatte ich zumindest abgegeben, also denke ich, steht es da auch bereit. Wer sich das nochmal angucken möchte, dann auch, da hatte ich dann so ein bisschen was zu Tabellen, Links und so weiter gesagt und ein bisschen was zu Formularen. Also der könnte dann vielleicht darauf zurückgreifen. Ich wollte es ja vollständigkeitshalber hier nur nochmal erwähnt haben, damit es damit einfach klar ist, dass das einfach dazugehört und dass wir das natürlich auch nicht vergessen sollen. Ja, dann ist mir ganz wichtig, das wusste ich jetzt auch nicht unbedingt, auf einer anderen Folie unterzubringen, deswegen vielleicht hier passt auch ganz gut, denke ich. Es ist ja natürlich auch oft so, dass man, wenn man gerade bei Web 2.0 Anwendungen etwas durchgeführt hat, eine Aktion, zum Beispiel habe ich jetzt vorgestern bei Air Berlin einen Flug gebucht, da bekommt man natürlich alles nur noch als E-Ticket und da bekommt man ein schönes PDF-Dokument raus. Bei der Bahn genauso, wenn man die Fahrkarte online bucht, ist im Grunde die Fahrkarte ein selbstgeneriertes PDF-Dokument. Das ist prinzipiell in Ordnung soweit, aber wichtig ist eben, dass das Dokument einfach gestaltet ist, dass nach Möglichkeit jetzt nicht unbedingt ganz viele Bilder drin sind. Natürlich muss man die entsprechenden IDs dort irgendwie auch als Grafik hinterlegen, gerade dann, um zu prüfen, ob der Fahrschein oder so gültig ist. Das ist schon klar, aber der Text rundherum sollte schon ein ordentlicher Text sein und nach Möglichkeit dann eben auch klar zu lesen sein. Das Problem ist nämlich, dass immer noch es Schwierigkeiten gibt, PDF-Dokumente zu lesen, weil viele Menschen nicht in der Lage sind, PDF-Dokumente so zu erstellen, dass Text auch als Text angezeigt wird, sondern sie betten dann den kompletten Text als Bild in ein PDF-Dokument ein und das ist natürlich schwierig, damit kann ein Blinder so nichts anfangen. Deswegen ist es hier einfach wichtig, dass man möglichst wenig gut strukturiert ist und möglichst wenig eben ja kompliziert gehalten wurde. Wichtig ist eben auch dabei, dass man PDF-Dokumente nach Möglichkeit nicht mehr ausfüllen muss. Zum Beispiel hatte ich jetzt eine Freikarte bekommen zur CeBIT und da steht dann drin, also stand dann in der Beschreibung, füllen Sie dann dieses Dokument dann aus und drucken Sie es dann aus. Mir ist bis jetzt noch nicht so ganz klar, ob ich das nun wirklich ausfüllen muss oder ob das nur ein Humbug war, was Sie da geschrieben haben, weil auf den ersten Blick sah das für mich nicht unbedingt so aus, als müsste ich da noch was ausfüllen. Aber sowas ist halt immer ungünstig. Ja, dann ist es halt auch besser, man entwickelt eben noch ein Formular, nimmt die Daten dran auf, die man halt in das PDF-Dokument gerne haben möchte. Und wenn man dann das PDF-Dokument später generiert hat, wird das dann eben mit automatisch eingetragen und man braucht dann nichts mehr ausfüllen. Das ist eben noch wichtig, denn es ist eben leider nicht möglich, dass ein Blinder PDF-Dokumente selbstständig ausfüllt, auch wenn das so immer behauptet wird und eigentlich auch immer erklärt wird und so, aber leider ist die Realität ein bisschen anders. Ich habe in den letzten Vorträgen zu barrierefreiem Web immer gesagt, von wegen benutzt Textbrowser, weil Blinde auch viel Textbrowser benutzen und Textbrowser sind auch eben nicht in der Lage, wie der Name schon sagt, grafisch die Sache anzuzeigen. Ja, im barrierefreien Web 2.0 mache ich mir damit ein bisschen, tue ich mich damit ein bisschen schwer, muss ich gestehen, weil die Internetseiten erheblich komplexer sind. Es ist nicht so, dass es eigentlich im Handumdrehen mit einem Textbrowser zu bewältigen ist, in der Regel, nicht immer, aber oftmals eben leider. Und dann ist es, bin ich mir persönlich, muss ich gestehen, nicht mehr so ganz sicher, ob Textbrowser das richtige Mittel der Wahl sind. Ich wollte das hier der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt haben, nicht, dass jemand sagt, du hast aber sonst immer erzählt, Textbrowser und so, finde ich hier ein bisschen schwierig. Das Problem ist eben, dass es für Linux keine grafische Browser für die Textkonsole in dem Sinne gibt und die grafische Oberfläche für Blinde und Sehbehinderte immer noch eingeschränkt zu benutzen ist. Aber die Entwicklung ist da auf dem Vormarsch und es gibt dort, es wird besser und ich bin da zuversichtlich, dass das auch wird. Aber, naja, also es ist ein bisschen schwierig mit Textbrowsern, denke ich. Das wollte ich dann hierzu nochmal, ja. Ja, Wikis machen in der Regel keine Probleme. Sie sind eigentlich relativ gut strukturiert, sie sind relativ einfach zu benutzen. Also Linux-Wiki kann ich eigentlich bedienen, das funktioniert ganz gut. Man muss ja auch mal positive Dinge hier berichten. Und also funktioniert an sich ganz gut. Wichtig ist natürlich, beziehungsweise auch sehr hilfreich, wenn Tabellen möglichst einfach gehalten werden, denn komplexe Tabellen sind für Blinde immer ein bisschen schwierig, weil man sie sich halt vorstellen muss. Und wenn nicht so ganz klar ist, von wo nach wo jetzt die Spalten gehen und wie das nun abgegrenzt ist, deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn man mit Tabellen sie möglichst klein hält oder eben eine kurze Zusammenfassung am Ende oder am Anfang gibt, was in der Tabelle nun jetzt direkt dargestellt wird, damit man einfach einen Überblick hat und vielleicht vorher weiß, dass man sich die Tabelle gar nicht angucken braucht, weil man eben diesen Content nicht benötigt. Das erleichtert das eben ungemein. Und was noch sehr wichtig ist in einem Wiki, gerade wenn es länger wird, dass man es mit Überschriften gut strukturiert. Wikis haben am Anfang relativ weit oben hier immer ein schönes Inhaltsverzeichnis, wo mit Links direkt zu den Überschriften verwiesen wird. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Da braucht man sich nicht durch die ganzen Abschnitte arbeiten, sondern man kann eben anhand der Überschriften direkt zu den einzelnen Inhaltselementen springen und kann sich das direkt anschauen. Das ist ein sehr wichtiges Element, denke ich. Strukturierung einfach im Allgemeinen. Hier im Wiki passt das ganz gut, weil das einfach vorhanden ist. Und gerade bei größeren Internetseiten, wo die Wikis auch sehr gefüllt sind, ist das natürlich sehr wichtig, dass man das strukturiert mit Überschriften. Ja, Google Maps, OpenStreetMap. Die Google Maps Seite ist gut strukturiert, also man kann sie doch gut bedienen. Ich habe mir das, bevor ich hergekommen bin, mal angeschaut nochmal. Ich war doch überrascht, dass es so gut zu benutzen ist. Ja, ist eigentlich kein Problem. Man kann schön auch die Stadt auswählen und so, ist alles gut. Allerdings, und das ist schon eine Frage, die man sich irgendwie stellen muss, denke ich, aber was bringt es? Was bringt mir das, wenn die Seite schön barrierefrei ist, ist gut. Ich habe dann vielleicht schön mir Berlin oder Chemnitz schön in Google Maps da und ich sehe es ja doch nicht. Also das ist, denke ich, auch nochmal eingangs gesagt, eben die Zielgruppe. Was bringt mir das? Mir bringt es eigentlich relativ wenig. Daher ist das, denke ich, ein Punkt, den man vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch vernachlässigen kann in diesem Punkt. Das ist natürlich jetzt, muss ich klipp und klar sagen, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es dann mal Richtlinien für barrierefreies Web 2.0 gibt, wird Ihnen da jeder was anderes erzählen. Also da wird man das nicht auf sich sitzen lassen. Deswegen sage ich ausdrücklich, das ist meine Meinung hier und ich werde mit Sicherheit nicht die Richtlinie dabei vertreten. Und daher, was ist die Alternative? Ich bin immer einer, der gerne nach Alternativen sucht. Ja, ich denke, eine Alternative könnte sein, eine gute Wegbeschreibung zu machen. Das findet dann auch ein Blinder, beziehungsweise man kann dann auch einfach mal fragen und somit kommt man dann doch relativ gut zum Ziel. Das hilft mir dann in dem Moment mehr, als dass man eben irgendwelche Google Maps Inhalte auf die Internetseite einblendet. Also daher immer eine gute. Und dann natürlich bei der Wegbeschreibung ist es auch sinnvoll, nicht unbedingt eine Wegbeschreibung für Autofahrer zu nutzen. Bei OpenStreetMap sieht es natürlich ein klein bisschen anders aus, auch wenn das Projekt noch nicht so mit einem Navigationssystem für TomTom oder so mithalten kann, aber wir sind zuversichtlich und im Open-Source-Bereich wissen wir ja, dauert das alles immer so ein bisschen, aber dafür ist es auch gut und Open-Source und deswegen setzen wir schon auch irgendwie da drauf. Wichtig ist dann eben, das hat jetzt nichts unbedingt was mit barrierefreiem Web zu tun, aber ein kurzer Ausflug dahin. Es gibt ja dann, es gibt meines Wissens schon welche, aber es wird ja auch immer mehr geben, Clients für mobile Endgeräte, sei es Mobiltelefone, Symbian-Geräte, ich sage jetzt bewusst nicht Nokia, aber ihr wisst schon, was ich meine, denke ich. Und da ist es eben wichtig, dass die einzelnen Applikationen dann möglichst barrierefrei zu benutzen sind, denn das ist wieder für mich ein wichtiges Element. Ich benutze dann auch schon den Fußgängermodus zum Beispiel von so einem Navigationsgerät und auch ich möchte ja als Fußgänger, auch als blinder Fußgänger zu meinem Ziel kommen und deswegen sind natürlich GPS-Empfänger und Dinge ganz gut. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, wie zum Beispiel das TomTom, wenn man in Berlin in der S-Bahn sitzt und fährt und hat den Fußgängermodus an und das TomTom erzählt in der S-Bahn, dann ständig bitte wenden. Ist dann nicht ganz so sinnvoll, hat mir mal ein Kollege gesagt. Der hat es dann abgeschaltet und hat sich dann doch eher auf die visuelle Verfolgung des Karten bezogen. Ja, so viel denke ich erstmal zu Google OpenStreetMap als Thema. Es taucht, wie ihr seht, auch immer wieder auch bei der E-Learning-Plattform das Thema auf, welche Inhalte sollen transportiert werden. Wird es genutzt, nur um Dokumente abzulegen, wie das bei den Professoren oftmals der Fall ist? Professoren sind eben gerade, auch wenn sie nicht aus der Informatik kommen, leider so, dass sie selber sehr viele Schwierigkeiten haben, mit einer Plattform umzugehen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und dann wird es oft auch nur als Dokumentenablagestelle benutzt. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das auf eine einfache Webseite zu stellen. Da braucht man vielleicht nicht direkt eine E-Learning-Plattform in dem Sinne. Und ich glaube, viele Universitäten oder auch viele Fachbereiche an Universitäten haben, glaube ich, unbedingt noch nicht den Unterschied begriffen, von wegen Inhalte nur bereitstellen oder wirklich Interaktion zu haben. Das ist, denke ich, das sollte man sich bewusst machen. Als Beispiel jetzt, da ich an der FU in Berlin studiere, nehme ich das einfach auch als Beispiel, weil die Seite erstens nicht unbedingt barrierefrei ist. Wenn ich die E-Learning-Plattform mit dem Webbrowser aufrufe, kommt als erstes SSL-Fehler. Weiß ich nicht, warum das so ist, habe ich nicht in der kurzen Zeit evaluieren können, aber also ich komme über die Anmeldung nicht, ich kann mich noch nicht mal anmelden im Textbrowser. Also daher ist das ein bisschen schwierig. Daher, wenn man sich aber denn da mal angemeldet hat, ist es ja oftmals so, dass eine E-Learning-Plattform verschiedene Layouts bietet. Teilweise kann man sie eben selber auswählen, wie man es gerne hätte, oder seine Startseite selbstständig gestalten. Schön ist es natürlich dann, ein Layout zu haben für Barrierefreiheit. Das ist dann, wenn die Inhalte in einer Datenbank gespeist sind, meistens relativ einfach, denke ich, zu machen. Sind eben Kleinigkeiten und sie helfen dann doch irgendwie ungemein. Und wichtig ist dann nicht nur, wenn ich jetzt eine barrierefreie E-Learning-Plattform habe, ist das sehr gut. Allerdings die Dozenten, die auch in der Lage sind, eine Texterkennung und Scanner zu benutzen, sind dann sehr rar. Das heißt, sie geben dann ihren Tutoren einen Text, 20 Seiten meinetwegen, und sagen, stellen Sie das mal da ein. Und die Tutoren, die haben natürlich Windows und wie das alles schön heißt und irgendein Imaging-Tool, irgendein schönes grafisches Teil, was gut aussieht, vielleicht ein bisschen interaktiv ist, wo ich drauf zurück möchte, um das kurz zu machen, das wird eingescannt und als Bild abgelegt. Und das ist natürlich, es ist ein Problem, weil mir nützt die beste barrierefreie E-Learning-Plattform nichts, wenn die Inhalte nicht konform sind. Dann habe ich das PDF-Dokument endlich und kann es doch nicht lesen. Das ist schwierig und da lohnt sich dann auch der Aufwand nicht unbedingt, das so zu gestalten. Also daher wichtig, dann auch den Schritt zu machen und zu sagen, wir brauchen eben auch die Inhalte barrierefrei. Ja, das praktische Beispiel würde ich vielleicht dann am Ende zeigen. Die Internetseite, die E-Learning-Plattform von der FU. Vielleicht gibt es da nochmal die ein oder andere Frage. Das würde ich dir jetzt erstmal vielleicht eher zurückstellen, um erstmal, können wir dann am Ende, denke ich, machen. Sollte nicht so ein Problem sein. Ja, Online-Chat, das ist natürlich auch immer, es ist ein bisschen problematisch in dem Sinne, weil erstens sind meistens mehrere Benutzer in einem Chat. Und das ist immer so ein Problem, als Blinder einen Chat mitzubekommen, wo ständig neue Inhalte reinfließen. Ein Chat lebt ja dadurch, dass eben ständig was passiert. Und ein Element eben, dadurch muss man die Internetseiten aktualisieren, um immer die neuen Inhalte dem User präsentieren zu können. Wie oft passiert das? Die Screenreader fangen in der Regel immer an, die Internetseite von oben neu vorzulesen. Deswegen, wenn die Seite immer aktualisiert wird, kommt man gar nicht bis im Grunde zu dem, was sich jetzt geändert hat, weil in dem oberen Fenster bleibt ja meistens doch noch irgendwie die Unterhaltung stehen. Und daher, ich habe da auch noch keine hundertprozentige Lösung, muss ich gestehen. Ideal wäre natürlich ein Button, wo der Benutzer selber bestimmt, wann aktualisiert wird. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt ein barrierefreies Chatportal brauchen. Aber jedenfalls sollte man sich dafür Gedanken machen, wie oft wird die Seite aktualisiert. Das ist schon, denke ich, wichtig. Und was befindet sich eben noch außer dem Chatroom auf der Internetseite? Der Screenreader fängt, wie gesagt, immer oben an zu lesen bei der Internetseite. Wenn jetzt oben erstmal zwei Seiten Werbung kommen, dann wird immer wieder die ganze tolle Werbung vorgelesen. Und wenn gerade die Werbung endlich fertig ist mit Vorlesen, dann wird die Seite aktualisiert und es geht wieder mit Werbung los. Sie lachen, das habe ich alles schon erlebt. Das ist nicht unrealistisch. Das ist ein wirkliches Problem. Und deswegen, möglichst es zu reduzieren, wird das, was rundherum auf der Internetseite außer dem Chatroom zur Verfügung gestellt wird, wirklich gebraucht. Braucht man das oder ist das nur Werbung? Wenn es nur Werbung ist, dann kann man das vielleicht auch ausblenden oder möglichst reduzieren oder am Ende einfügen. Ja, ich betone das mit den Aktualisierungen hier nochmal am Ende, weil das, denke ich, das Hauptproblem bei einem Chat ist und ein Chat eigentlich durch sowas lebt. Und da müsste man vielleicht einfach nochmal eine Lösung suchen, die mir selber leider auch noch nicht so direkt, ja. Online-Games. Da ist einmal die Frage, kann ein Blinder oder stark sehbehinderter das Spiel überhaupt spielen? Ist das nicht vielleicht zu grafisch? Ist das überhaupt, würde das überhaupt die Interessenlage eines solchen betreffen? Viele, würde das überhaupt die Interessenlage treffen? Ist das überhaupt umsetzbar, barrierefrei zu gestalten? Das sind ja auch oft Elemente von einem Spiel, denke ich, das berücksichtigt werden muss. Weiterhin ist natürlich gerade beim Schachbrett ist es, man muss sich halt auch als Blinder das vorstellen können. Man hat ja, ein Blinder nimmt eine Internetseite oder prinzipiell am Computer die Sache ja zeilenweise wahr. Das heißt, es macht eigentlich nicht unbedingt viel Sinn, ein Schachbrett, wie will man das machen. Entweder kann man sich das räumlich vorstellen und weiß dann auch genau, an welcher Position im Schachbrett man sich jetzt befindet, oder kann man sich es nicht vorstellen. Und bei vielen Blinden, nicht bei allen, aber bei einigen ist es jedenfalls leider so, dass da das Vorstellungsvermögen nicht mehr ausreicht, um dann einfach sich das jetzt räumlich vorzustellen. Einfach dieser Wechsel zwischen der einzeiligen Darstellung und dann einer räumlichen Darstellung, wie das beim Schachbrett eben der Fall ist. Das ist halt für viele ein Problem und deswegen sind solche Dinge schon von vornherein schwierig. Flash, was ja natürlich gerade bei Gesundheit, bei Spielen und so eingezogen wird, ist natürlich ein Problem. Das geht eigentlich nicht, weil die Screenreader mit Flash und solchen Dingen nicht klarkommen. Und ja, aber ich denke, nochmal Verweis auf den Vortrag vom letzten Jahr, da ist alles, gerade Flash und JavaScript und was alles so rundherum da gibt, eigentlich aufgeführt. Und habe ich dort irgendwie eingearbeitet. Und deswegen würde ich da jetzt ungern nochmal drauf eingehen. Flash ist jedenfalls ein Problem, geht nicht. Ja, ich gebe immer wieder das Beispiel, weil es immer wieder ein Problem ist und gerade auch in jetzt bei StudiVZ eine sehr beliebte Möglichkeit ist, gerade blinde und sehbehinderte User vor ein unlösbares Problem zu stellen, sind einfach diese tollen Teile so, um Spam zu vermeiden, tippen Sie bitte diese Grafik ab. So, ich denke so, diese Authentifizierung, ist es wirklich ein User oder ist es ein Computer, der Spam verteilen will, macht wirklich ein Problem. Das ist, ja, und was gibt es für eine Lösung? Die Lösung ist es hörbar zu machen und ich weiß, ich mache hier vielleicht auch für das eine oder andere Portal Werbung, aber was gut ist, muss eben auch mal hervorgehoben werden. Die Netbank, das ist eine Internetbank, die hat eine grafische Authentifizierung, natürlich, wie viele Banken. Und die haben ein barrierefreies Banking-Portal gemacht und haben diese Authentifizierung hörbar gemacht. Und als ich sie mal gefragt habe, wie macht ihr das eigentlich, haben sie gesagt, das ist ganz einfach. Wir haben mehrere MP3s genommen und haben einfach, sie machen halt die nur über Zahlen, also sie nehmen keine Buchstaben mit rein in die Bilder und haben die Zahlen einfach einzeln aufgenommen. Also sie sprechen eine 1 auf und das ist ein MP3, sie sprechen die 2 auf und das ist ein MP3 und so weiter. Und dann schauen sie einfach beim Generieren von dem Capture, weiß man ja, was für Zahlen drauf sind. Und dann kopieren sie einfach automatisch die MP3s zusammen zu einem MP3. Und auf dem MP3-Player würde das nicht funktionieren, weil ja jeder MP3 seine eigenen Header hat. Aber die Software-Player für die Computer sind in der Lage, den MP3 trotzdem abzuspielen, ohne jetzt Fehler zu machen. Also vielleicht wäre das eine Lösung, dass man ein MP3 generiert, aus mehreren kleineren MP3s einen kompletten MP3 generiert und den dem Benutzer zum Anhören zur Verfügung stellt. Ich war, um nochmal jetzt auf StudiVZ zurückzukommen, da kommen wir dann auch zu dem nächsten Punkt. Ich war bei denen mal in der Redaktion, nachdem ich eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, also ich bin blinder Benutzer und so, ich brauche das auch. Denn das Problem ist einfach, man ist doch irgendwie auch ausgegrenzt, weil mittlerweile über solche Plattformen so viel passiert. Also ich habe jetzt sogar gehört, einige Universitäten nutzen das als ihre E-Learning-Ersatzplattform und ganze Kurse kommunizieren übereinander damit und werden Inhalte bereitgestellt und solche Geschichten. Und dann wird man natürlich auch von dem Uni-Alltag ausgegrenzt, dass man gar nicht wirklich an den Kursen teilnehmen kann, weil man einfach, ohne dass jetzt die Authentifizierung zum Beispiel, das ist einfach, kommt bei denen so oft, bei jedem, also fast bei jedem vierten Link, den man klickt, ist, tippen sie das Bild ab. Es ist nicht zu arbeiten, es geht einfach nicht. Und da ist man ausgegrenzt. Das ist einfach, das ist wirklich ein Problem. Und das muss man, denke ich, wirklich berücksichtigen, dass man gerade bei solchen Portalen auf sowas dann auch wirklich Acht gibt. Und nicht nur, dass es als Kurs in den Uni-Alltag eingebettet wird, sondern es ist auch so, dass man sich als Studenten irgendwie ja, welche Kurse machst du nächstes Semester, wie ist denn das? Also auch so die ganzen Kontakte rundherum werden dann schon erschwert, weil es einfach so populär geworden ist, dass man kaum Möglichkeit hat oder unter Schwierigkeiten dort irgendwie ranzukommen. Ja, die Redaktion ist sehr unkooperativ, was das betrifft. Ich war ja, wie gesagt, ich vorhin schon sagte, bei Ihnen und habe gesagt, also ist eigentlich schwierig und schlecht und das hörte sich alles gut an. Sie sagt, ja, selbstverständlich, wir machen das und toll, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich habe eigentlich meine Freizeit investiert, bin dahin gefahren und habe ihnen erklärt, wo das Problem liegt und habe ihnen sogar Lösungsvorschläge präsentiert. Alles toll und sie sagten, ah, das und so und wir machen das und toll, dass sie da sind. Ja, es ist bis heute nichts passiert. Also, das ist halt dann, das seitdem sage ich, diese Plattform ist einfach Schrott. Und deswegen bin ich auch mittlerweile der Auffassung, wer so unkooperativ ist, dem braucht man auch nicht mehr zu helfen. Also da war ich wirklich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, da kommt irgendwie nichts. Und jetzt habe ich gehört, hat sich noch ein anderer beschwert per E-Mail und da haben sie gesagt, ja, und wenn er denn was machen könnte und sie einen Mitarbeiter finden würde, der das programmieren würde, dann würden sie sich da was überlegen. Anscheinend fehlt es da an Mitarbeitern oder so. Ich weiß es nicht, aber ja, das ist ein positives Beispiel jetzt nochmal, um vom StudiVZ vielleicht auch mal wegzukommen. Ich hatte einen Online-Shop, den ich auch nicht benutzen konnte, weil eben der Warenkorb ständig aktualisiert wurde. Da habe ich eine nette E-Mail hingeschrieben, habe gesagt, also das und das ist das Problem und ich kaufe bei euch gerne ein und so und es ist okay und ich würde das gerne irgendwie nutzen. Und dann haben sie mir eine Antwort geschrieben, ja, sie nehmen das zur Kenntnis und versuchen Abhilfe zu schaffen. Und einen Monat später war das Problem gelöst. Also es ist auch möglich, das Problem zu lösen und wenn man das denn nur will. Ja, ich bin dann mit dem Vortrag soweit durch. Ich denke, es ist vielleicht ganz nützlich, hier nochmal jetzt die Möglichkeit zu bieten, einfach mal vielleicht nochmal zu diskutieren, sich nochmal irgendwie auszutauschen. Natürlich könnt ihr auch mir immer gerne ein bisschen Feedback schicken. Ich freue mich immer, wenn ich eine E-Mail von irgendjemandem bekomme, der eine neue Idee hat oder mir auch einfach nur sagen will, dass der Vortrag schlecht war. Wenn die Kritik gut ist, dann ist das auch immer herzlich willkommen. Also scheut nicht, eine E-Mail zu schreiben, mich anzusprechen. Ja, soweit erstmal, denke ich. Dankeschön fürs Zuhören. Soweit.